solange die Spendesammlung noch läuft, habe ich ganz vergessen zu fragen, vielleicht ist noch ein anderer Beitrag für heute vorbereitet worden. Dann können wir das jetzt machen. Ja, gut, wenn es soweit alles ist, dann gehen wir weiter mit unserem Gebetsprogramm zum abschließenden Punkt. Heute geht es um die Erkenntnis. Erkenntnis, um mehr Erkenntnis, genau, ein bisschen weiter vielleicht so. Der Erkenntnis von ihm und von der Kraft seiner Auferstehung. Ich habe viel darüber nachgedacht. Und was verstehen wir unter Erkenntnis? Erkenntnis kann man eigentlich vielleicht sehen, ich habe sogar Wikipedia nachgeschlagen, was wohl Erkenntnis das Wort bedeutet. Und ist schwer definierbar. Ne? Es gibt verschiedene Meinungen drüber, was es wohl bedeutet, aber eigentlich ist das doch nicht so schwer, was hier die Bibel damit meint, dieses zu erkennen, das Wichtigste zu erkennen. Im Alten Testament finden wir in Hosea Kapitel 4, Vers 6 folgende Stelle. Wir kennen die, denke ich mal, alle oder zumindest gehört davon. Hosea 4, Vers 6. Mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Denn du hast die Erkenntnis verworfen, darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist. Und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen, sagt er. Mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Die andere Übersetzung sagt, weil ihr den Weg vergessen habt. Den wahren Weg, wir haben ja auch in dieser Ich-Bin-Reihe, haben wir auch über den Weg gedankt und gebetet dafür, Gott zeige uns den Weg. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Und diesen Weg, das heißt Gott selbst, haben sie verlassen, haben ihn weggedrängt. Und deshalb suchen sie es nicht mehr, dann können sie auch den Weg nicht wissen. Denn der Weg ist nun mal Gott selbst, ja. Und deshalb geht mein Volk zugrunde. Ja. Ich habe hier, bevor ich eigentlich anfange, einen kleinen Test zu machen oder so ein Experiment, einen kleinen. Dazu brauche ich jetzt vielleicht den Jonas. Wo ist der Jonas? Da. Kannst du mal bitte nach vorne kommen? So. So, ein Mikrofon vielleicht auch mitnehmen. Genau. Ja, ich würde dir jetzt ein paar Fragen stellen. Und du kannst das einfach so beantworten nach deinem besten Wissen und Gewissen und so, ne? So, gut. Ist nicht schwer, eigentlich. Wir nehmen mal jetzt den Albert. Ja, den Albert. So. Und ich frage dich mal, was meinst du, liest er viele Bücher? Oder was weißt du über ihn? Liest er viele Bücher?
Ja, ich denke so ab und zu.
Ich denke ab und zu, okay. Mag er Krautsalat?
Ja.
Ja. Macht er Sport?
Ich glaube, du warst mal beim Fußball, ne? Ja, ab und zu.
Was ist sein Hobby? Du musst einfach sagen, so wie du denkst.
Ja, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Gut. Hat er einen Motorradführerschein?
Okay, basteln ist auf jeden Fall sein Hobby. Und ja, ich glaube schon.
Du glaubst schon. Das ist ziemlich unsicher alles einfach bis jetzt.
Ich kenne ihn nicht so gut, tut mir leid.
Wann hat er Geburtstag?
Weiß ich nicht.
Okay. Wo arbeitet er?
Weiß ich auch nicht.
Okay. Alles klar. Danke, aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt. Wo ist Andreas, dein Vater? Ist er da? Da ist er, genau. So, jetzt stelle ich dir nochmal die Frage. Liest dein Vater viele Bücher?
Nein.
Ja, du brauchst sitzen bleiben. Ja? Er wird nur antworten. Ja, liest er viele Bücher?
Nein.
Mag er Krautsalat?
Ja.
Macht er Sport?
Nein.
Was ist sein Hobby?
Arbeiten.
Hat er einen Motorradführerschein?
Nee, aber er ist früher Roller gefahren.
Okay. Wann hat dein Vater Geburtstag?
Zehnter Februar war das, okay. Ne?
Und wo arbeitet dein Vater?
Bei August Rüggeberg.
Dankeschön. Darf sich setzen. Haben wir den Unterschied gemerkt? Er hat sich versucht, bei Albert ein bisschen rauszuahlen. Er wollte nicht so ganz so stehen. Er kennt ja ihn doch. In Wirklichkeit kennt er ihn ganz wenig. Ich denke, ich hoffe, ich weiß es nicht so wirklich und hast ihn nicht gesehen. Wir merken, was für ein Unterschied es ist, einen Menschen zu kennen, und zwar den Vater. Und das war auch ganz normal. Du kannst nicht alle Menschen kennen, das geht nicht. Aber mir ging es darum, wie viel kennen wir unseren himmlischen Vater? Es geht hier um die Erkenntnis, kannst du mal nochmal einblenden, die Folie, genau. Um mehr Erkenntnis von ihm, von unserem himmlischen Vater, von Jesus Christus, seinem Sohn, und der Kraft seiner Auferstehung. Ist das überhaupt wichtig, habe ich mich gefragt, in dieser Erkenntnis unseres Herrn und der Kraft seiner Auferstehung zu wachsen? Ist es wichtig, das zu kennen und in dieser Erkenntnis zu wachsen? Ich habe neulich mit einer Schwester gesprochen, die war bei uns zu Besuch. Wir kennen die schon seit Ewigkeiten und sie ist, ich glaube, so lange im Glauben, wie alt ich bin, schon viel älter als ich. Und da kamen wir ins Gespräch, so über die Ewigkeit, und sie sagt ganz klar, ja, ich muss das und jenes noch tun und so, und hat Angst vor dem Sterben. Und ich habe gesagt, wieso? Wir freuen uns ja doch darüber. Wirst du gerettet? Ich hoffe doch, ich hoffe, ich weiß es nicht genau und so weiter, aber wir müssen noch dies und jenes tun und hier komme ich noch nicht nach und da versage ich noch und deshalb, wenn Jesus kommt, ich weiß es nicht. Ich sage, Moment, bist du ein Kind Gottes oder nicht? Na ja. Ja, dann bist du das doch gerettet. Weiß ich nicht. Ich habe mit dieser Schwester schon sehr viel gesprochen, am Telefon immer wieder, sie kommt nicht von hier, sage auch nicht der Name, aber ist egal. Und es kommt einfach nicht an. Man spricht und spricht und versucht, sie zu überzeugen. Und da ist keine Heilsgewissheit. Wir haben im ersten Punkt einen Gedanken dafür, für die Heilsgewissheit. Und meine Frage ist zu jedem von uns, hast du diese Heilsgewissheit? Hast du wirklich oder kannst du wirklich sagen, ja, und wenn Jesus heute kommt, dann ist es nichts Besseres, was mir passieren kann. Ich bin bei meinem Herrn. Warum sind wir oft so wankelmütig? Warum sind wir oft so wir wissen nicht, wir haben ein Problem damit und wir haben mit Angstzuständen zu tun. Ihr Lieben, es ist so äußerst wichtig, dass wir in dieser Erkenntnis unseres Herrn und in seiner Auferstehung wachsen. Wir haben gestern Abend, so wie nach Hause fuhren, auch mit meiner Frau darüber gesprochen, über die Auferstehung Jesu Christi. Was hat Jesu Christi Auferstehung überhaupt für eine Kraft? Haben vieles darüber nachgedacht. Da hat Jesus ja den Lazarus zum Beispiel auferweckt oder den Jüngling von Nain auferweckt. Was war das für eine große Sache? Und wir staunen über dieses Wunder. Und ich habe gesagt, na und? Was bringt mir das? Was bringt mir das, dass dieser Lazarus da von den Toten auferstanden ist? Ja, ja, es ist ein großes Wunder. Jesus hat das gemacht, aber mir persönlich bringt das nichts. Und auch der Jüngling da. Das hat dieser Frau, seiner Mutter viel gebracht. Das hat den Schwestern von Lazarus viel gebracht, ja. Aber dieser Lazarus musste irgendwann mal trotzdem sterben wieder. Also ich würde nicht an seiner Stelle sein wollen. Hier nochmal in diese böse, sündige Welt wieder zu auferstehen und nochmal alles von vorne und nochmal wieder durch diese Todestal der Finsternis gehen, nochmal wieder sterben, würde ich nie wollen. Aber was hat mir das gebracht? Nichts. Die Frage geht heute, was bringt mir die Auferstehung Jesu Christi? Hat die eine Auswirkung auf mich, auf mein Seelenheil, auf meine Rettung? Ihr Lieben, es ist ganz wichtig, dass wir darin wachsen und immer mehr. Denn wir dürfen niemals vergessen, wir haben mit dem Feind zu tun. Und der wird uns immer wieder versuchen, auf dieses Glatteis zu bringen. Er wird immer wieder versuchen, uns hineinzuflößen, diese Unsicherheit, bin ich gerettet, bin ich nicht. Und ganz besonders, die Statistiken sagen davon, alte Leute, die kurz vor dem Tod stehen, die haben schreckliche Ängste oft, leben lang in der Gemeinde gewesen, leben lang Gottesdienste besucht, leben lang mit dem Christentum vielleicht im Chor gesungen oder sonst irgendwelche Dienste verrichtet. Und weil sie vor dem Tod stehen, dann haben sie auf einmal Angst. Anstatt sich zu freuen, wo liegt das eigentliche Problem? Ist das ein erfülltes Leben, was Jesus gesagt hat? Ich bin gekommen, um euch ein Leben zu geben, das ewige, und ein erfülltes Leben auf dieser Welt. Tiefen Frieden, eine große Freude im Herzen zu besitzen, Geborgenheit, lebendige Hoffnung, Furchtlosigkeit einfach vor der Zukunft. Als Stefan das hier so gesprochen hat, wir brauchen keine Angst haben vor der Zukunft. Die sind so, wir schauen mit Freude hinzu und freuen uns eigentlich. Aber ist es wirklich so weit? Ist das wirklich so? Ihr Lieben, ich habe festgestellt, wenn wir gesund unterm Leben sind, alles läuft wunderbar, dann können wir auch klug reden. Aber als neulich, ich habe es dir das noch nicht verraten, ich feststellen musste in meinem Körper, dass etwas nicht stimmt. Und wo man sich dann Gedanken macht darüber. Und ich auch nachts wach lag. Und da gingen mir so viele Gedanken durch den Kopf. Auch ich habe immer wieder gepredigt. Wir freuen uns so riesig darüber. Aber wenn es jetzt darauf ankommt, wie schaut es dann aus? Wenn das wirklich so weit ist und der Tod klopft an deinem Herzen oder an deiner Tür. Wie sieht es dann aus? Kannst du dich dann immer noch freuen? Was ist das denn, was dich trägt, was dich hält, was dich wirklich durchbringt durch dieses Todestal? Man weiß es nicht. Und doch kann man es wissen. Und der Schlüssel eigentlich liegt darin, dass wir in dieser Erkenntnis unseres Herrn wachsen. So wie Jonas das bezüglich seinem Vater. Er weiß ganz genau, bei seinem Vater kann ich mich geborgen fühlen. Ich kenne meinen Vater. Ich vergleiche es oft gerne mit dieser Situation. Wenn ein Junge vom Vater vieles mitbekommen hat, Junge, du sollst nicht das mach lieber und so, wenn du das machst, dann führt der Weg dahin und so weiter. Ja, das Kind wird programmiert von klein auf. Und dann kommt irgendwann mal eine Situation bei einem Jungen, der Vater ist nicht dabei. Und eine Situation, darüber haben sie mit dem Vater noch nie gesprochen. Wie soll ich jetzt handeln? Der Junge weiß ganz genau, oder auch die Tochter, ja, weiß ganz genau, ich kenne meinen Vater. Das würde der jetzt nicht billigen. Er würde das jetzt nicht befürworten. Das mache ich nicht. Obwohl man über die Situation noch nie gesprochen hat. Das spricht von einer Kenntnis. Vater und Sohn kennen sich gut. Er kennt, wie sein Vater tickt und denkt. Und diese Erkenntnis sollen wir mit unserem himmlischen Vater haben. Meine Frage, haben wir sie? Wachsen wir in dieser Erkenntnis? Kennen wir so gut unseren himmlischen Vater? Kennen wir so gut unseren Herrn Jesus Christus? Wir haben gelesen in 1. Korinther Kapitel 15, ich möchte noch einige Verse, die andere dazu lesen, aus 1. Korinther 15, Verse 12 bis 22. Und hier geht es um die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Offenbar, die Gemeinde zu Korinth hat ein großes Problem damit, oder einige, etliche waren da, die haben diesen Gedanken verfolgt oder beziehungsweise haben sogar behauptet, dass es gibt keine Auferstehung der Toten. Wenn aber Christus verkündigt wird, sagt er, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir uns mit der Auferstehung unseres Herrn Jesus beschäftigen und verstehen die Kraft seiner Auferstehung. Wenn wir das nicht verstanden haben, wenn wir das wegwerfen, wenn das in den Hintergrund rückt, dann frage ich mich, wie ist es mit unserer Errettung überhaupt? Wir haben gestern noch darüber gesprochen, wenn Jesus nur gestorben wäre und im Tode geblieben wäre, da im Grab, dann würde uns das nichts bringen. Ja, wir hätten vielleicht die Vergebung der Sünden. Schön, Jesus ist für uns gestorben, klar. Hat unsere Sünden vergeben, aber wir würden dann im Tode bleiben. Was bringt das? Gar nichts. Aber Gott sei Dank, Jesus ist auferstanden. Wir lesen hier weiter. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Ja, dann sind auch die in Christus entschlafen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendesten unter allen Menschen. Da haben diese Menschen in dieser Welt es viel besser. Die leben, wie sie wollen, tun, was sie wollen, die sterben. Und dann hat auch derjenige, der das sagt, mit dem Tod ist alles aus, recht. Aber dem ist nicht so. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden. Er behauptet das hier. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so wird auch in Christus sie alle lebendig gemacht werden. Was für eine wunderbare Botschaft, dass wir uns damit beschäftigen. Denn wir leben, da Jesus lebt, haben wir das ewige Leben heute schon. Und das ist das, was uns eine lebendige Hoffnung ins Herz gibt. Wir werden nicht sterben, wir können nicht sterben. Denn wir haben die Vergebung der Sünden bekommen. Jesus ist auferstanden aus den Toten. Und wir, weil wir mit ihm gestorben sind, mit ihm gestorben, ganz wichtig, nicht nur einfach gestorben. Alle werden sterben. Aber nur die mit Christus gestorben sind und gestorben mit Christus sind sie nur deshalb, weil sie seinen Tod angenommen haben, so wie es wir heute gehört haben. Ja? So viele, wie ihn aber angenommen haben. Wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du mit ihm gestorben. Die Sünden sind dir vergeben. Und weil du mit ihm gestorben bist, bist du auch mit ihm auferstanden. Und das ist das, was uns lebendige Hoffnung gibt. Ihr Lieben, damit müssen wir uns befassen, in dieser Erkenntnis wachsen. Und wenn wir in dieser Erkenntnis wachsen, werden unsere Wurzeln immer tiefer in unserem Herrn. Und dann hat der Feind nichts mehr an uns zu tun. Er kann uns nicht mehr angreifen. Selbst wenn er kommt, dann lachen wir ihm eine ins Gesicht. Jesus ist für mich gestorben. Ich weiß, hat damals schon Hiob gesagt, dass mein Erlöser lebt. Weißt du das? Weißt du das? Nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen, mit deinem ganzen Dasein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist die Kraft seiner Auferstehung, die uns durchträgt durch dieses Todestal. Und wir freuen uns jeden Tag immer mehr. Der zweite Punkt, wir können hier nicht lange uns aufhalten. Ja, der zweite Punkt, für unsere Angehörigen, die noch fern von Gott sind, möge Gott ihre Herzen vorbereiten. Wir würden sagen, ist vielleicht aus dem Kontext gerissen. Aber nein, die hängen ganz gewaltig miteinander zusammen, diese Punkte. Je mehr wir selbst für den Herrn brennen, je mehr wir selbst in seiner Erkenntnis wachsen, in seiner Beziehung bleiben, begeistert einfach von ihm sind, nur dann können wir das. Ihr Lieben, die Christen, die heute durch die Welt gehen und niemals über die andere sprechen, sie wachsen auch nicht in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus. Das geht nicht. Das sind nur Kirchengänger, das sind religiöse Menschen, die die Gottesdienste besuchen, machen ein Häkchen, alles ist gut, die die Bibel genauso lesen und beten vielleicht, so habe ich heute meine Pflicht erfüllt. Ihr Lieben, das ist nicht eine Beziehung mit unserem Herrn. Und solche Menschen, die beten auch nicht für die anderen Menschen. Und wenn, dann tun sie es auch nur noch als Floskel. In Wirklichkeit ist ihnen das egal, wo es mit ihnen hingeht. Diesen Rettersinn, dieses brennende Herz für den Menschen, die einem vielleicht schlaflose Nächte bereitet, wo wir auf die Knie immer wieder gehen, wo wir uns Gedanken machen, was kann ich machen für diesen Menschen noch mehr als beten, dass ich ihn doch zu Jesus führe. Das entsteht nur aus unserer Beziehung mit unserem Herrn. Wenn die nicht funktioniert, da können wir das alles knicken. Und der letzte Punkt, um Stärkung unseres Zeugnisses in der Welt beten wir heute. Damit noch viele sich mit Gott versöhnen und die Freude des ewigen Lebens mit den Erlösten teilen. Und der hängt auch wiederum mit den ersten beiden zusammen. Wie ich das schon gesagt habe, wenn wir mit unserem Herrn verbunden sind, dann werden wir ganz intensiv anfangen, für irgendeinen Menschen zu beten. Und wenn wir intensiv für einen Menschen beten und uns viel Gedanken machen, dann werden wir automatisch suchen nach der Möglichkeit, was kann ich für diesen Menschen tun, außer nur beten. Dann wird sich unser Leben verändern. Im Betrieb, in der Schule, wo wir auch uns befinden in dieser Welt, werden die Menschen auf uns schauen und werden sehen, wir sind ganz anders. Wir benehmen uns anders, wir reden ganz anders. Wir strahlen etwas aus, was diese Welt nicht hat. Ich muss das sehr oft in meinem Leben feststellen, sobald ich angefangen habe, für irgendeine Person intensiv zu beten. Morgens stehe ich auf, meine Gedanken gehen um diese Person und ich sage, Herr, gib mir eine Gelegenheit, dass ich ihn heute anspreche, ich werde ihn heute wieder sehen. Und so geht man da in diesen Tag hinein und man sieht diese Person und schon sind die Gedanken wieder da. Und schon betet man wieder und seufzt, Herr, wie soll ich da drankommen? Ich möchte ja doch nicht mit der Tür ins Haus. Ich möchte ja den noch nicht abschrecken irgendwie. Zeig mir doch den Weg, zeig mir die Weisheit, wie soll ich da dran gehen? Und ihr Lieben, das dauert nicht lange. Solche Gebete erhört der Herr sofort. Da kann ich euch versichern. Und schon ergibt sich irgendein Gedanke. Man kommt ins Gespräch über alles Mögliche, aber in diesem Gespräch auf einmal klingelt es bei dir. Jetzt kannst du ansetzen. An diesem Gedanken kannst du ansetzen. Und dann setzt du an und schon entwickelt sich ein wunderbares Gespräch. Und man hat ihm etwas erzählt. Natürlich, davor gehört vieles, vieles andere. Wie wandeln wir? Nimmt er das überhaupt an? Oder schlägt er das aus und sagt uns, oh, schau erst mal dich selber an. Ihr Lieben, diese drei Punkte, die hängen so miteinander zusammen. Und ich möchte uns aufrufen, dass wir heute ganz intensiv, und nicht nur heute, dass wir das ins Gebet mit nach Hause nehmen und darüber Gedanken machen. Herr, wie ist meine Beziehung zu dir? Ich möchte die Beziehung aufbauen, wenn sie bis heute noch nicht so korrekt ist. Ich möchte für die Menschen beten, Herr, schenk mir einen Rettersinn. Lege du mir diese Last aufs Herz, diese Menschen, dass ich einfach von denen nicht mehr loskomme. Denn das ist es ja letztendlich, was Jesus wollte, oder nicht? Er hat gesagt, als er weggegangen ist, so, jetzt bleibt schön zu Hause sitzen, dreht Däumchen und wartet, ich komme bald und hole euch ab. Ja? Er hat gesagt, geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Ihr werdet meine Zeuge sein. Bleibt nicht sitzen. Betet für die ganze Menschen. Immer wieder werden wir dazu aufgerufen. Ihr Lieben, wir wollen jetzt beten. Und wollen das ganz ehrlich Gott sagen. Dass Gott uns, unsere Herzen als erstes berührt. Und uns diesen Rettersinn schenkt. Wir machen es ein bisschen anders. Nicht so wie immer. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und einer und der andere, der hat nicht den Mut, sage ich mal so, immer vielleicht so öffentlich laut zu beten. Da möchten wir dieses jetzt auch dem die Gelegenheit geben, indem wir jetzt vielleicht in Gruppen uns einfach aufstehen, so 3-4 Personen, die erst, also eine Reihe dreht sich zu den anderen und so und bilden dann so kleine Gruppen, so wie dann halb laut, dass die Gruppe das eben hört, ja, dass wir dann auch die Möglichkeit haben, unser Gebet auszusprechen. Da können wir auch vielleicht persönlich noch einige Nöte, die wir haben, mitteilen dieser Gruppe, wenn jemand möchte gerne und hat nicht den Mut gehabt, nach vorne zu kommen und kann das dann dieser Gruppe mitteilen, dass sie dann für diese Not auch noch beten könnten. Ja, stehen wir auf dazu? Ja. Gott segne uns im Gebet. Mhm.